Ja, wir freuen uns auch, dass wir heute hier sein können, so ein Stückchen Erinnerung nach Hause kommen, Neumarkt, die Geschichte von Neumarkt ist auch ein ganzes Stück unsere Lebensgeschichte, die wir hier verbracht haben. Und es ist sehr schön, hier bei euch zu sein, zu sehen, wie Menschen wachsen, größer werden. Ich habe den Benny vorhin gar nicht erkannt. Ich habe gedacht, oh, wer ist das? Ein junger Mann. Und ja, dich habe ich ja sowieso schon auf dem Youth Mission Kongress gesehen, wo ich gedacht habe, wow. An den Kindern merkt man, dass man auch älter wird. Und natürlich auch am Spiegel, wo man dann immer mal wieder reinschauen darf. Ja, schön, dass wir hier zusammen sein können. Und der Gerhard hat gesagt, ich soll ganz kurz nochmal sagen, was wir jetzt an unserer neuen Wirkungsstelle machen. Wir sind ja jetzt schon gut 2,5 Jahre, wo wir weggezogen sind nach Österreich, kurz hinter die Grenze in Bogenhofen in der Nähe von Braunau. Und dort leite ich jetzt im dritten Jahr, die Plant Academy. Das ist eine Missionsschule, die einen Kurs anbietet, 3, 6 oder 9 Monate. Und dort lernen junge und auch durchaus ältere Menschen, wie man seinen Glauben bezeugt, wie man von Jesus redet, wie man heute Menschen erreichen kann. Ich habe solche kleinen Broschüren mitgebracht. Dürft ihr euch natürlich nachher welche mitnehmen, wenn euch das interessiert. Es ist eine sehr spannende Aufgabe, herausfordernde Aufgabe. Und ich sage immer, Missionsschule ist vor allen Dingen auch Charakterschule. Und es betrifft nicht nur die Studenten, sondern auch den Leiter, weil natürlich jede Gruppe wieder neu zusammengesetzt ist und von überall her kommen die Menschen mit unterschiedlichsten Erfahrungen, mit unterschiedlichsten Erwartungen. Und da ist es immer wieder eine Herausforderung, aber auch ein Segen zu erleben, wie Gott eine Gruppe zusammenführt, zusammenschweißt und auch Menschen verändert und auch in ihrem Lebensblick, Lebenskonzept einen ganz anderen Blick schenkt für ihr Leben. Wir haben das jetzt auch bei dem jetzigen Kurs, ein junger Mann, der ist 21, der Dennis, der hat jetzt vor einiger Zeit gesagt, sein Leben hat sich, der Blick auf sein Leben hat sich um 180 Grad verändert. Er kam eigentlich mit ganz anderen Voraussetzungen und Zielsetzungen dorthin und es hat sich eigentlich komplett gedreht. Er möchte jetzt auch gerne Theologie studieren und möchte sein Leben gerne Gott weihen und ganz zur Verfügung stellen. Das war vorher für ihn eigentlich undenkbar. Und so erleben wir immer wieder, dass Gott in dieser Zeit ganz besonders an den Herzen von Menschen wirkt und sie Veränderungen in ihrem Leben erleben, dass sie in eine intensivere Gemeinschaft mit Gott geführt werden. Und gerade auch in der Missionsarbeit, in der Arbeit für andere Menschen erleben, was der eigentliche Sinn des Lebens ist. Nämlich nicht Geld scheffeln und Haus, Yacht, Auto und all diese Dinge hier anhäufen, die im Grunde genommen ja sowieso nur Kleinholz fürs jüngste Gericht sind, sondern Dinge mitzunehmen, die Ewigkeitswert haben. Und das machen wir dort und versuchen das den jüngeren Studenten und auch den älteren Studenten beizubringen. Wir haben immer auch wieder Ältere dabei, also es ist nie zu spät, zur Plant Academy zu kommen. Unsere älteste Teilnehmerin im letzten Kurs war 66 Jahre alt. In diesem Kurs, die älteste Teilnehmerin ist, war 64. Die hat allerdings nur ein halbes Jahr gemacht. Wir haben jetzt noch eine 57-Jährige dabei und auch eine 53-Jährige. Natürlich, die erste Zielgruppe sind die Jüngeren, aber wir sind auch offen für Menschen, die sagen, ich habe jetzt gerade Zeit, das Zeitfenster ist jetzt gut, ich bin in der Pension oder in Österreich gibt es die Möglichkeit, Bildungskarenz zu nehmen. Ich nehme ein Jahr Bildungskarenz und nehme mir jetzt diese Zeit für die wichtigste Ausbildung für mein Leben, für den Dienst. Egal, wo ich dann bin, ich muss dann nicht unbedingt Theologie studieren danach, aber es ändert einfach den kompletten Blick aufs Leben und die Prioritäten und die Schwerpunkte. Und das war jetzt mein Werbeblock am Anfang der Predigt. Und freue mich, wenn ich vielleicht den einen oder anderen dann auch bei der Blend Academy von euch begrüßen darf. Meine Predigt heute besteht eigentlich nur aus drei Worten. Und da brauche ich mal drei Freiwillige dafür. Also drei, ja, gut, eins. Ja, ihr könnt mal rauskommen. Sollten vielleicht, ja, eure Familie haben wir schon vertreten. Vielleicht. Magst du noch kommen? Dich meine ich. Es ist keine schwere Aufgabe, wirklich. Also es ist ganz, ganz einfach. Und nee, nicht wirklich. Also ich gebe euch jetzt, ja genau, ihr müsst hier mal nach vorne kommen. Am besten ich stelle euch mal hin. Hier hin. Ich gebe euch jetzt drei Schilder mit jeweils einem Wort darauf. Drei Worte. Und ihr sollt die Worte jetzt noch nicht der Gemeinde zeigen, sondern erstmal für euch jedes Wort euch anschauen und dann zu dritt überlegen, in welche Reihenfolge wollen wir diese Worte bringen? In welche gute, vernünftige Reihenfolge sollen diese Worte kommen? Okay? Also man kann es auch eben durchlesen. Also ihr selber dürft natürlich euch anschauen, was das für Worte sind. Und dann habt ihr die Aufgabe, kurz darüber nachzudenken, in welche Reihenfolge wollt ihr diese Worte bringen. Also logische Reihenfolge. Ja. Das ist immer spannend. Also im Blick auf unseren Glauben, unseren Auftrag, Mission. Ja? Mhm. Okay? Gut, weiter?
Ja.
Okay. Ihr müsst natürlich dann auch begründen, gell? Okay, gut. Jetzt dürft ihr es umdrehen.
Nummer 1.
Okay.
Nummer 2.
So.
1, 2, 3.
Okay, lebe, bete, rede. Okay, ist die Gemeinde damit einverstanden, mit dieser Reihenfolge? Warum habt ihr es so gemacht?
Weil ich habe gedacht, du kannst nicht beten ohne leben. Du musst es reden.
Und okay.
Ich wollte sagen, ich glaube, Bernhard hat eine andere Meinung. Ich glaube, das Beten soll zuerst. Und ich habe gedacht, Dorin kann das uns vergleichen.
Ja? Du wolltest vermitteln, Doreen, oder?
Naja, um die Begründung ging dann den Klang der formale logische.
Okay, gut, okay, danke schön erstmal. Okay. Das ist immer spannend, wenn man Gemeindeglieder mit hineinnimmt in solche Aufgaben. Im Blick, also es ging nicht. von der Argumentation her, wenn ich darüber nachdenke, natürlich muss ich leben, um beten zu können. Ja, hundertprozentig. Ein Toter kann nicht beten. Das ist ganz logisch. Mir ging es um die Frage der Reihenfolge für die Mission. Also wie, das möchte ich heute mit euch bedenken, wie kann ich Menschen von heute erreichen? Und dazu muss ich natürlich auch leben. Ja, das definitiv. Aber ich würde es eher in diese Reihenfolge bringen. Beten, leben, reden. Warum? Ich erkläre es euch. Also das sind die drei Worte, die ihr euch merken dürft. Eigentlich ist das auch ganz kurz zusammengefasst das Programm der Plant Academy. Bete, lebe, rede. Warum beten als erstes? Beten steht für mich für meine eigene Beziehung zu Gott. Für mein eigenes Leben mit Gott. Wenn ich selber keine Beziehung mit Gott habe, wenn ich selber nicht mit ihm rede, wenn ich kein geistliches Leben habe, dann kann ich auch nichts weitergeben. Warum ist Beten so wichtig? Weil es meine Verbindung mit Gott darstellt. Beten ist, so hat es jemand mal gesagt, Beten ist das Atmen der Seele. Wenn ich nicht atme, was passiert dann? Dann sterbe ich. Wir machen jetzt keinen Test, ja, wer am längsten die Luft anhalten kann. Das ist gefährlich. Wobei durch Luft anhalten hier kann man nicht sterben. Also man wird vielleicht ohnmächtig, aber man wird nicht sterben. Beim Gebet ist es vielleicht noch etwas anders. Wenn ich nicht mehr bete, wenn ich mit Gott nicht mehr rede, wenn meine Beziehung zu Gott gestört ist, dann werde ich geistlich immer schwächer werden, geistlich immer mehr degenerieren und irgendwann werde ich geistlich sterben. Das Gebet ist so wichtig, weil es etwas ist, um meine Beziehung zu Gott zu pflegen, mein geistliches Leben zu pflegen, meine eigene geistliche Kraft. Wenn ich das nicht mache, wenn ich da nicht das praktiziere, dann habe ich nichts, was ich weitergeben kann. Jesus ist uns im Gebet auch ein Vorbild. Wenn ihr mal die Evangelien lest, so mit dem Blick darauf, etwas über das Gebetsleben von Jesus herauszufinden, dann werdet ihr feststellen, Jesus hat sich viel Zeit für das Gebet genommen. Letzte Woche haben wir darüber in der Sabbatschule, in der Lektion gesprochen, haben das studiert, das Gebetsleben von Jesus. Warum hat Jesus sich so viel Zeit für das Gebet genommen? Er war doch der Sohn Gottes. Was würdet ihr sagen? Warum hat sich Jesus so viel Zeit für das Gebet genommen? Weil es wichtig ist, weil um die Verbindung nicht zu verlieren, ja bitte?
Die Abhängigkeit zu...
Die Abhängigkeit zu verspüren? Mhm. Bitte?
Beten ist das Atmen der Seele.
Beten ist das Atmen der Seele, ja. Aha, bitte?
Ich und der Vater sind eins. Und eigentlich diese Einigkeit ist ja vor allen Dingen auf Grundlage von der Beziehung. Und wenn du die Beziehung pflegst, wie kannst du dann eins sein?
Also Beten hat etwas mit der Beziehung zu Gott zu tun und Jesus hat auch die Beziehung mit seinem Vater gepflegt und genauso sollen auch wir die Beziehung pflegen durch das Gebet. Also Gebet ist nicht in erster Linie, dass ich irgendwie ein Verschen aufsage oder dass ich so meine Gebetsfloskeln bei Gott abliefere, sondern es geht um eine Beziehung zu Gott, um einen Austausch, um ein Gespräch. Ich sage ganz bewusst Gespräch. Also Gebet ist nicht einfach nur, ich gebe meine Wunschliste bei Gott ab und sage, bitte mach das und dann gehe ich wieder, sondern es ist ein Austausch, es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein Hören. Ich höre auch im Gebet, wenn ich Gottes Wort lese, höre ich auf das, was er mir sagen möchte. Er spricht durch mein Gewissen. Er gibt mir Wegweisung. Ich erkenne Gottes Willen für mein Leben. Und das Gebet ist auch deshalb so wichtig, weil es auch einen wichtigen Bereich mit beinhaltet, nämlich die Fürbitte. Für andere zu beten. Hat Jesus für andere gebetet? Oh ja, er hat viel für andere gebetet. Es kommt jetzt in den Evangelien vielleicht nicht so deutlich raus, aber eine Stelle fällt mir ein, wo er dem Petrus sagt, ich habe für dich gebetet. Das, wie geht's weiter?
Dass dein Glaube nicht stirbt.
Genau, dass dein Glaube nicht stirbt. Dass du diese Versuchung, die kommt, überstehst. Jesus hat für seine Jünger gebetet. Bevor er die Jünger ausgewählt hat, hat er die ganze Nacht im Gebet verbracht. Immer wieder sehen wir, wie Jesus für andere betet, wie Jesus Zeit mit dem Vater verbringt, wie er diese Priorität des Gebets in sein Leben eingebaut hat. Nicht nur irgendwo, sondern wo das wirklich an der ersten Stelle stand. Sein eigenes geistliches Leben und auch das Gebet für andere. In Epheser 6, wenn ihr das mal mit aufschlagen wollt, Epheser Kapitel 6, und dort Vers 18, Epheser Kapitel 6, Vers 18, in den vorigen Versen beschreibt Paulus die Waffenrüstung Gottes. Und dann in Vers 18 sagt er, wie wir diese Waffenrüstung Gottes anziehen können, nämlich indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Auch für mich, damit mir das Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Also Paulus sagt, ich kann die Waffenrüstung Gottes anziehen, indem ich bete, indem ich diese Gemeinschaft mit Gott pflege, indem ich Zeit mit ihm verbringe. Und er sagt, die Fürbitte für alle Gläubigen und auch für die Verkündigung des Evangeliums ist ein ganz wichtiger Aufgabenbereich für jeden von uns. Ohne das Gebet sind wir nicht eine Minute sicher. Ohne die Verbindung mit Gott sind wir nicht eine Minute sicher. Weil es gibt jemanden, der uns auf den Fersen ist. Petrus spricht davon, von dem Widersacher, von dem Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das Gebet, mein eigenes geistliches Leben, ist so wichtig. Die Fürbitte für andere. Vor einigen Jahren war ich mal zu Besuch in Bogenhofen auf einem Seminar. Das war damals der Robert Folkenberg, ehemaliger Generalkonferenzpräsident. Damals war er in der Funktion dort als Share-Him-Koordinator, also der so diese Missionseinsätze in der ganzen Welt koordiniert, diese Organisation. Und hat eine Geschichte erzählt, die mich damals sehr, sehr berührt hat und angesprochen hat. Und er hat erzählt, in Amerika, ich weiß nicht mehr den Ort, in Amerika war in einer Stadt, vielleicht, ja, es war ein bisschen größere Stadt als Neumarkt wahrscheinlich, so 100.000, vielleicht 200.000 Einwohner. Dort war eine kleine Gemeinde, eine kleine Gruppe, die wollte eine Evangelisation durchführen. Und der Prediger dort vor Ort hat die Gemeinde motiviert und hat gesagt, betet für eure Freunde, betet für eure Nachbarn, betet für den und den und ladet die Leute ein, zu den Evangelisationen zu kommen, zu den Vorträgen zu kommen. Sie haben viel Werbung gemacht und da war eine alte Schwester, die hat gesagt, ich weiß nicht, für wen ich beten soll, ich kenne niemanden. Für wen soll ich beten? Ich habe keine Freunde hier, ich weiß nicht, mir fallen keine Namen ein, für die ich beten kann. Und dann hat sie eine Idee gehabt. Sie hat das Telefonbuch geholt hat das Telefonbuch der Stadt aufgeschlagen und hat sich 10 Namen rausgesucht, die sie gar nicht kennt. Keinen von denen kannte sie. Und hat gesagt, für die werde ich beten. 10 Namen. Und so hat sie jeden Tag für diese Leute gebetet, dass Gott an ihnen wirkt, dass Gott sie anspricht, dass Gott irgendwie einen Weg findet, sie zu erreichen. Jeden Tag für sie gebetet. Und um diese Geschichte ein bisschen abzukürzen, 8 von diesen Leuten wurden getauft. Die Macht des Gebets, die Macht der Fürbitte. Wenn wir für andere Menschen beten, dann geschieht etwas. Das Gebet ist ein Mittel, um das Wirken Gottes in das Leben von anderen Menschen hineinzubringen. Bete. Wie viel Zeit nehme ich mir für das Gebet? Und du hast heute gesagt, das Gebet ist das Wichtigste. Und ich glaube auch, dass das Gebet an der ersten Stelle stehen muss. Das Gebet, meine persönliche Beziehung zu Gott, das Gebet für andere, die Fürbitte für meine Stadt, für meine Freunde, für meine Nachbarn. Und nicht so in dem Sinne regelmäßig, dass ich einmal im Jahr für sie bete, sondern dass ich wirklich ein Gebetskämpfer werde, der sich für andere im Gebet einsetzt und aufopfert. Welche Priorität hat das Gebet in deinem Leben? Welche Priorität hat das Gebet für andere in deinem Leben? Bete. Und ich kenne das von mir selber. Es gibt so viele wichtige Sachen. So viele Dinge, die zu erledigen sind. So viele Sachen, die anscheinend nicht warten können. Die 100.000 E-Mails, die beantwortet werden sollen. Dieses Projekt, das noch zu tun, hier noch hin, da noch und das noch machen. Und wo kürzt man als erstes? Da, wo es den anderen am wenigsten auffällt. In der stillen Zeit mit Gott. Am Gebet. Und nur weil jemand ein Prediger ist, heißt es nicht, dass er regelmäßig betet. Glaubt es nicht. Der Teufel versucht alles, um uns von dieser wichtigsten Verbindung, von dieser wichtigsten Zeit abzuhalten. Vom Gebet, von dieser Gemeinschaft mit Gott. Weil er ganz genau weiß, wenn wir diese innige Gemeinschaft mit Jesus haben, dann hat er keine Macht über uns. Aber wenn wir das nicht haben, dann sind wir ein leichtes Fressen für ihn. Dann fangen wir an, aus unserer eigenen Kraft herauszuleben, aus unserer eigenen Fantasie heraus Pläne zu entwickeln, was alles sein könnte und was wir tun sollten. Und wir werden scheitern. Bete. Der zweite Punkt. Lebe. Bete und lebe. Beten allein ist nicht genug. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Die meisten von uns kennen diesen Text auswendig. Zumindest, wenn ihr zur Blend Academy gekommen wärt, würdet ihr ihn auswendig kennen. Wir lernen auch Bibeltexte auswendig, natürlich. Matthäus 28, Vers 18 bis 20, die letzten Verse des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus einen Auftrag gibt. Aber dieser Auftrag ist eingebunden in 2 Verheißungen. Das erwähne ich hier, wir werden uns jetzt nicht die Verheißung anschauen. Aber den Auftrag, wo Jesus sagt, darum geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie, lehrt sie, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja. Was ist der Auftrag, den Jesus uns hier gibt? Was ist der eigentliche Auftrag? Das ist eine echte Frage an euch. damit ihr noch mitdenkt.
Wir haben es gerade gelesen, da sagt der Paulus, dessen Bote ich bin, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Wie ich es muss.
Wow. Aha, wie ich es muss. Der Paulus. Er kann nicht anders. Er muss es einfach weiter sagen. Welchen Auftrag gibt uns Jesus hier? Ja.
Macht sie zu Jüngern, ganz egal wie, macht sie einfach zu Jüngern.
Aha, macht sie zu Jüngern. Das ist der Hauptpunkt, den Jesus hier sagt. Im Deutschen, in der deutschen Übersetzung kommt es manchmal so raus, als wären dort vier Imperative. Also geht hin, mache zu Jüngern, tauft und lehrt. Waren das vier? Vier. Im Griechischen ist es aber nur ein Imperativ, eine Befehlsform, nämlich mache zu Jüngern. Und eigentlich müsste man so übersetzen, mache zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr sie lehrt, indem ihr sie tauft. Also das andere Menschen zu Jüngern zu machen, das ist der eigentliche Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und die Frage ist, wie mache ich das denn? Du sagst, egal wie. Ja? Also, ja, willst du nicht mein Bruder sein, dann hau ich dir den Schlägel ein, den Schädel ein. Ja? So, egal wie, nein, natürlich. Also, ich verstehe dich so, dass du sagst, das muss unsere erste Priorität sein. Das muss unser Fokus sein. Wir müssen Wege finden, wie können wir Menschen erreichen. Michaela.
Ja, ich denke, dieses und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wie kannst du jemandem was lehren, dass es hält, wenn du es nicht selber hältst? Also du musst es erstmal selber auch leben. Mhm. Weil Lippenbekenntnis ist nicht viel wert.
Mhm. Genau, ich muss es leben. Ich muss das Evangelium ausleben. Ich muss eine lebendige Predigt sein. Ja, bitte? Das verstehe ich jetzt nicht ganz, deine Reaktion?
Also ich habe da immer so ein bisschen Probleme. Ich kann keine Predigt sein, aber ich kann versuchen, dass ich meine Worte durch meine Taten nicht lügen strafe.
Aha, aha. Ja, also ich soll das ausleben, was ich erkannt habe. Ich habe hier ein Zitat aus einem Buch, Klein und Stark heißt es, von Neil Cole. Der sagt, wenn wir nicht erleben, wie sich unser eigenes Leben durch die Macht des Evangeliums verändert, haben wir kein Recht zu erwarten, dass sich das Leben von Menschen durch unsere Botschaft ändert. Wenn das Evangelium für uns nicht wichtiger ist als das Leben selbst, dann wird es für die Menschen nicht attraktiv sein. Steht ja, wenn ich nur Worte mache und sage, ja, das und das und das solltest du eigentlich, aber schau nicht auf mich, ja, weil ich es selber gar nicht so mache. Was für einen Wert hat es? Keinen. Das heißt, unser Leben soll unsere Worte unterstreichen, aber nicht durchstreichen. Ganz wichtig. Aber wenn es hier darum geht, andere Menschen zu erreichen, den Missionsauftrag von Jesus auszuführen, dann ist dieses Wort Leben ganz, ganz wichtig. Manchmal haben wir den Eindruck, wir müssten den Menschen die richtige Lehre bringen. Und das ist auch wichtig, das kommt ja noch. Ja? Aber bevor wir zu anderen Menschen sprechen und unser Zeugnis geben und die Lehre bringen, müssen wir erstmal das Leben selber leben, selber ausleben und das Vertrauen der Menschen gewinnen. Und da ist mir Jesus ein großes Vorbild. Jesus ist genau so vorgegangen. Jesus hat diese drei Worte auch gelebt. Bete, lebe, rede. Wenn wir die Evangelien lesen, dann merken wir, dass Jesus mehr Zeit zum Heilen verwendet hat als zum Predigen. Achtet mal darauf. Wie viel Zeit hat er genommen, um Menschen gesund zu machen, seelische Leiden zu heilen, körperliche Leiden zu heilen? Wie viel Zeit hat er gebraucht, um zu predigen. Das Verhältnis ist ganz klar in Richtung heilen, gesund machen. Und ich habe hier dieses bekannte Wort von Ellen White aus dem Buch Auf den Spuren des großen Arztes, übrigens ein Buch, was ich jedem Adventisten empfehle zu lesen, auf den Spuren des großen Arztes. Oder es gibt auch unter einem anderen Titel Der Weg zur Gesundheit. Dort schreibt sie: Allein die Vorgehensweise oder Methode Jesu wird den wahren Erfolg garantieren. Allein die Vorgehensweise Jesu wird den wahren Erfolg garantieren. Und jetzt beschreibt sie die Vorgehensweise Jesu. Der Heiland aber begab sich unter die Menschen als einer, der Gutes für sie wünschte. Er bewies sein Mitgefühl für sie, half ihren Nöten ab und gewann ihr Vertrauen. Erst dann gebot er ihnen: Folgt mir nach. Also wie ist Jesus vorgegangen? Er hat sich unter die Menschen gemischt, er hat teilgenommen am Leben der Menschen, er hat versucht, ihnen Gutes zu tun, ihr Vertrauen zu gewinnen, er hat Mitgefühl gezeigt und dann hat er gesagt: Folgt mir nach. Noch ein anderes Zitat aus dem Buch Das Leben Jesu. Seite 137. Jesus erreichte die Herzen der Menschen, indem er sich als einer unter sie mischte, der um ihr Wohlergehen besorgt war. Er suchte sie auf den Straßen, in ihren Heimen, auf den Booten, in der Synagoge, am Seeufer und auf dem Hochzeitsfest. Er traf sie bei ihrer täglichen Arbeit und interessierte sich für ihre weltlichen Geschäfte. Wie bitte? Jesus interessierte sich für ihre weltlichen Geschäfte. Und dann geht es weiter. Das Beispiel Christi, die Angelegenheiten der Menschen zu seinen eigenen zu machen, sollte von allen, die sein Wort predigen und von allen, die das Evangelium seiner Gnade angenommen haben, befolgt werden. Wir dürfen uns einem geselligen Verkehr nicht entziehen und uns nicht von anderen abschließen. Um alle Menschenklassen zu erreichen, müssen wir ihnen dort begegnen, wo sie sich befinden. Sie werden uns selten aus eigenem Antrieb aufsuchen. Also Leben in diesem Zusammenhang, bete, lebe, bedeutet sich unter die Menschen zu mischen, das Gute für sie zu suchen, mitempfinden, ihnen zu helfen, sich zu fragen, wo kann ich anderen Menschen die Liebe Gottes weitergeben? Ganz praktisch. Also nicht nur einfach im Wort, dass ich sage, Gott liebt dich, lieber Nachbar. Gott segne dich. Und dann gehe ich wieder. Johannes beschreibt es im ersten Johannesbrief. Johannes, 1. Johannes, Kapitel 3. Vers 18. 1. Johannes 3, Vers 18. Dort sagt er: Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Also Liebe soll praktische Auswirkungen haben. Wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann soll das praktische Auswirkungen haben. Dass ich frage, wie kann ich dem anderen die Liebe Gottes praktisch zeigen? Oder im Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 2, Vers 14 und 15 bis 16. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt, und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihm nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist. Was würde das helfen? Also sich unter die Menschen zu mischen, ihre Bedürfnisse wahrnehmen und ihnen helfen, Beziehungen bauen, Vertrauen aufbauen, Freundschaften aufbauen und dann, so wie Jesus, folgt ihm nach. Manchmal machen wir den Fehler, dass wir gerne ernten wollen, ohne zu säen. Also wenn ein Bauer, wenn ein Landwirt das so machen würde, wir würden sagen, hallo, was kannst du erwarten? Also wenn er das Feld bestellt und umgräbt und mit seinem Traktor drüber fährt und sagt, im Herbst möchte ich gerne dort Weizen ernten, dann sagt uns der logische Menschenverstand, wenn er im Herbst Weizen ernten möchte, dann muss er auch was in die Erde stecken. Weizen. Dann wächst es, dann geht es auf, dann keimt es und irgendwann kann er dann auch ernten. Und wir haben manchmal so den Eindruck, wir können auch ernten, wenn wir nichts säen. Jesus hat es anders gemacht. Er hatte Mitleid mit den Menschen. Er hatte Mitgefühl mit den Menschen. Das wird immer wieder gesagt. Und er wollte die Menschen retten. Und deshalb hat er in diese Menschen investiert. Deshalb hat er ihnen Gutes getan. Hat er ihnen gezeigt, dass er sie wirklich liebt. Hat er die Liebe des Vaters vorgelebt. Natürlich ist er das Risiko eingegangen, auch enttäuscht zu werden. Natürlich ist er das Risiko eingegangen, ausgenutzt zu werden. Ich denke an die 10 Aussätzigen, die zu Jesus gekommen sind. 10 Aussätzige kommen zu Jesus und sie sagen, wir möchten gerne gesund werden. Und Jesus heilt sie. Und was machen sie? Sie rennen weg. Ja, wir sind geheilt. Nur einer kommt zurück. Jesus hat sie trotzdem geheilt. Jesus hat ohne Unterschied allen Menschen Gutes getan. Er hat allen Menschen die Liebe Gottes weitergegeben, weitergezeigt. Ganz praktisch. Ausgelebt. Und für uns ist es heute ein in unserer Zeit ein wichtiger Ansatz, die Gesundheitsarbeit. Wo viele Menschen leiden an Krankheiten, die lebensstilbedingt sind, die nicht notwendig wären. Viele Menschen sterben an Krebs, Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, viele Krankheiten, die lebensstilbedingt sind. Und wenn wir ihnen mit einfachen Heilmitteln zeigen können, was sie tun können, dann werden sie offen für das Evangelium. Dann gewinnen sie Vertrauen. Wir merken das gerade in Ried. Ried ist so ungefähr 30 Kilometer von Bogenhofen weg. Es ist unser Missionsgebiet von der Blend Academy, wo wir jetzt seit 3 Jahren arbeiten. Und Ried ist durchaus vergleichbar mit Neumarkt. Katholischer als der Papst und wirklich ein hartes Pflaster. Wobei, es gibt immer 4 Böden. Also es gibt den festgetretenen, es gibt da, wo es unter die Dornen sät, es gibt den Weg und es gibt den guten Boden. Überall, in Neumarkt, in Ried, überall. Und trotzdem, glaube ich, gibt es manche Tendenzen. Nur ein kurzer Ausschnitt, und dann komme ich wieder zurück. Wir hatten Büchertisch in Ried. Und wenn wir dort Büchertisch haben, dann haben wir so einen schönen Tisch, bauen unsere Bücher dort auf, geben Gutscheine raus, dass sich jemand ein Gratisbuch dann abholen kann. Und wenn Sie zu dem Büchertisch kommen, und dann fragen manche, ist das von der katholischen Kirche? Und wir sagen, nein, das ist von der Adventgemeinde. Das ist so, als würden sie das Angst haben, sich mit der Pest anzustecken. Oh nein, dann schnell weg. Und ich habe eine junge Frau, die kam mit dem Kinderwagen angefahren. Eine andere Frau stand bei mir, die hatte das Buch Vom Schatten zum Licht sich schon ausgesucht, hatte hinten das Cover gelesen, oh, super Buch. Und dann kam diese junge Frau und ich habe ihr auch dieses Buch in die Hand gedrückt und sie hat es angeschaut und wusste nicht genau, soll sie es nehmen, soll sie es nicht nehmen. Sie war hin und her gerissen. Und dann hat diese Frau gesagt, ja, nehmen Sie das Buch, das ist gut, lesen Sie das. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ich will es nicht. Ich will es doch nicht. Und dann wollte sie schon weitergehen. Und dann habe ich sie, Augenblick mal, habe ich gesagt, ich habe noch eine Frage, weil das interessiert mich jetzt. Es brennt mir auf dem Herzen. Und dann hat sie angehalten und hat gesagt, ja. Und dann habe ich sie gefragt, warum ist es hier in Ried so, dass die Leute so Angst haben, irgendetwas anderes anzunehmen, was jetzt nicht mit der katholischen Kirche zu tun hat? Und sie hat einen Augenblick überlegt und dann gesagt, ja, ich könnte ja was Neues kennenlernen. Und am Ende ist es so eine Art Gehirnwäsche. Und ich kann das nicht, so ungefähr, ich kann das nicht mehr glauben, was ich glaube. Also so ähnlich hat sie es gesagt, sinngemäß. Und dann dachte ich, wow, Wahnsinn. Also alles, was nicht katholisch ist, nicht damit beschäftigen. Weil am Ende erfahre ich irgendetwas, was mein ganzes Lebenskonzept durcheinander bringt. Und dort in Ried ist es natürlich noch so, wenn du Österreicher bist, bist du auch katholisch. Und wenn du nicht mehr katholisch bist, bist du eigentlich auch kein richtiger Österreicher. Das ist so miteinander verwoben. Also dieses kulturelle Leben ist so mit dem kulturellen Christentum, mit dem kulturellen Katholizismus verwoben, dass die Leute sagen, Wahnsinn, kein Katholik mehr sein, das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich leugne dann meine Identität als Österreicher. Gut, also manche Gebiete sind vielleicht einfacher mit dem Evangelium zu erreichen als andere. Und die Gesundheitsbotschaft ist eine gute Möglichkeit, das den Menschen zu zeigen, wir meinen es wirklich gut mit euch. Und wir haben jetzt angefangen, wir hatten angefangen mit einem Gourmetabend. Wir haben das schon zum zweiten Mal gemacht in Ried, wo wir Leute eingeladen haben, einfach zu einem guten vegetarischen, veganen Essen. Und wir haben das wirklich so geschmückt, also wie in einem 4,5-Sterne-Restaurant. Und dann auch so aufgefahren, ein wunderschönes Menü gemacht. Kurz erzählt, warum wir das machen, dass es uns wichtig ist, das anzubieten, gesunde. Und dann versucht, ins Gespräch zu kommen mit den Menschen dort. Einfach gemeinschaftsam. Es waren einige da, einige Gäste. Und dann haben wir gesagt, wir werden aber auch dann einen Brotbackkurs machen und auch vegane Kochkurse. Und der Brotbackkurs, wir waren natürlich, haben überlegt, ja, wird da überhaupt jemand kommen? Und wir waren sehr überrascht, dass bei dem Brotbackkurs 10 Menschen, Gäste, die wir noch nie vorher gesehen haben, dort in die Adventgemeinde gekommen sind. Dann haben wir mit veganen Kochkursen begonnen. Am letzten Mittwoch hatten wir den dritten Teil. Und auch beim ersten Abend kamen 10 Gäste. Und nicht nur das, sie kommen immer wieder. Und langsam baut sich eine Beziehung auf, baut sich eine Freundschaft auf. Man freut sich schon, wenn man sich beim nächsten Kurs wieder sieht. Und man lernt sich mehr kennen. Stück für Stück. Aber die Menschen sind offen dafür, für Gesundheit, für Fragen, die diese Dinge betreffen. Und ich meine, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu sagen, vegan, vor 15 Jahren, wenn du gesagt hast, ich ernähre mich vegan, dann haben die Leute gedacht, hä? Bist du vom Mars oder was? Was ist das? Vegan? Heute ist das der Trend. Und leider ist es oftmals so, dass wir die Trends der Zeit, wo die Menschen offen sind dafür, verpennen. Und erst dann aufwachen und sagen, ach ja, da war was. Und erst dann registrieren, wenn alle Esoterik-Zeitschriften und irgendwelche Attila Hildmanns und sonst irgendwelche Leute das auf ihre Fahnen geschrieben haben und einen Riesenerfolg haben. Und dann denken, ah ja. Obwohl wir schon so lange über, eigentlich schon über 100 Jahre wissen, dass das genau das ist, was wir den Menschen bringen sollen. Die Gesundheitsbotschaft. Klar, Gesundheit hat mehr mit, hat nicht nur damit zu tun, sich gesund zu ernähren, sondern ist ein ganzes Lebenskonzept, was dahinter steht, das ich den Leuten aber auch weitergeben kann. Aber auch da, ich muss es selber leben. Versteht ihr? Wenn ich sage, vegan ist das Beste. Und dann treffen mich die Leute beim Burger King oder so. Ja, das kommt da nicht so gut. Also, leben heißt für mich in diesem Zusammenhang, bete, lebe, sich unter die Menschen mischen, das Beste für sie suchen, Mitleid empfinden für die Menschen, ihnen das auch zeigen, ihnen zu helfen in ihren täglichen, alltäglichen Nöten und mich einzusetzen für die Menschen, mich einzubringen für sie. Ist das einfach? Nein. Sagt Jesus auch gar nicht. Versteht ihr? Wenn ich mich für meinen Nachbarn einsetze, wenn ich merke, da hat er eine Not, da braucht er Hilfe, dann bin ich plötzlich gefordert, meine Komfortzone zu verlassen. Dann bin ich plötzlich gefordert, vielleicht meine Zeit, vielleicht mein Geld, meine Kraft für andere einzusetzen. Aber genau das hat Jesus getan. Und so wie er es getan hat, so sollen wir es tun. Allein die Vorgehensweise Jesu, sagt Ellen White, ist die Garantie für Erfolg. Bete, pflege deine eigene Beziehung zu Jesus, lebe, suche die Menschen, empfinde Mitleid für sie, setz dich für sie ein und rede. Reden darf auch nicht zu kurz kommen. Jedes Element muss miteinander verknüpft sein. Wenn ich nur bete, werde ich irgendwann aufhören zu beten, weil das Gebet muss von der Praxis, von der Lebenspraxis getragen werden. Wenn ich nur versuche, das weiterzugeben, ohne eine eigene Beziehung zu Jesus zu haben, ich kann nichts weitergeben. Wenn ich aber nur bete und lebe, ohne auch von meinem Glauben Zeugnis zu geben, mit Worten, ist es auch zu wenig. Petrus sagt, seid jederzeit bereit, Zeugnis zu geben, Rechenschaft zu geben über euren Glauben, über die Hoffnung, die in euch ist. Also, wenn mich Menschen fragen, dann darf ich auch darüber erzählen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann darf ich auch das tun, reden. Aber was rede ich denn dann? Dann soll ich das reden, mein Glaubenszeugnis weitergeben. Soll ich versuchen, den Menschen Jesus nahe zu bringen? Versteht ihr, wenn ich sage, im ersten Gespräch, wenn es um den Glauben geht, der Papst ist der Antichrist und 666 und boah, Hilfe. Das hat seinen Platz, bitte versteht mich nicht falsch. Das hat seinen Platz und es ist wichtig. Aber am Anfang steht, dass ich Menschen zu Jesus führe. Dass ich von dem erzähle, was er für mich bedeutet. Dass die Menschen neugierig werden auf Jesus. Dass sie merken, mit Jesus zu leben, das ist ja eine Lebensperspektive. Wow, das möchte ich auch. Ich möchte auch so leben wie der. Ich möchte das auch erfahren. Jesus ist für mich gestorben. Was für ein Vorrecht. Also, meine eigene Geschichte zu erzählen, mein eigenes Glaubenszeugnis zu erzählen und den anderen deutlich zu machen, wie er erlöst werden kann. Was es bedeutet, ein Kind Gottes zu werden. Und da habe ich hier noch ein Zitat aus dem Buch Evangelisation. Euer Erfolg hängt nicht so sehr von euren Kenntnissen und Ausführungen ab, als von eurer Fähigkeit, den Weg zum Herzen zu finden. Manchmal höre ich Leute sagen, Adventisten sagen, die schon 30 Jahre Adventisten oder länger. Ich weiß gar nicht, was ich den Leuten sagen soll. Ich habe zu wenig Bibelwissen. Ich kenne mich zu wenig aus in der Bibel. Wenn dann irgendeine Frage kommt und ich nicht darauf antworten kann. Uah! Nein. Euer Erfolg hängt nicht so sehr von euren Kenntnissen und Ausführungen ab, als von eurer Fähigkeit, den Weg zum Herzen zu finden. Indem ich Anteil nehme, indem ich von dem erzähle, was ich erlebt habe mit Gott. Also, meine eigene Geschichte mit Gott. Hast du dein persönliches Zeugnis, wie du zu Gott gefunden hast, wie du Jesus kennengelernt hast, schon mal erzählt? Ja oder nein? Wer sagt ja? Wunderbar. Das lernen wir auch in der Blend Academy. Also auch so zu erzählen, dass der andere mich versteht. Und nicht in der Sprache Kanaans. Ich bin jetzt seit 25 Jahren in der Wahrheit. Und damals, als ich auf dem Felsen des Heils zerschellt bin. Die Leute denken, okay, das hört sich ziemlich gefährlich an. Nein, bitte, das sagt heute sicherlich keiner mehr so. Ja? Aber ihr wisst, was ich meine. Ich muss auch so das erzählen können, mir Gedanken machen, wie hört der andere mich jetzt? Versteht er mich wirklich, was ich sage? Und wir haben uns manchmal solche Redewendungen angewöhnt, dass wir es ganz selbstverständlich halten, so zu reden, aber ein Mensch von draußen versteht uns eigentlich gar nicht. Und deshalb ist es gut, sich einfach mal auch das aufzuschreiben, die Geschichte aufzuschreiben, meine Geschichte mit Jesus aufzuschreiben. Wie habe ich zu Gott gefunden? Und dann auch zu überlegen, Augenblick, wie würde das jetzt jemand verstehen, der von Gott eigentlich erst so in den Kinderschuhen noch steckt? Ja, Michaela.
Also ich habe das andere erlebt. Wenn ich jetzt gerade an die Anfänge hier im Bibelkreis denke, beim Gebet, gerade beim Gebet und beim Gespräch, hast du gemerkt, dass die anderen auch die Sprache Kanaans gesprochen haben. Wenn ich an Jörg denke oder an die Maria oder so, du hast es gemerkt.
Mhm. Ja, der Jörg kommt ja auch aus einem christlichen Hintergrund. Er ist ja schon Christ gewesen, als er zur Adventgemeinde gekommen ist. Ja, das ist schon jahrelang. Aber ich meine jetzt Menschen, die quasi ganz neu Gott kennenlernen, die sich noch nicht jahrelang mit der Bibel auseinandergesetzt haben und so in diesen die christlichen Vokabeln so kennen. Ja. Also, bete, lebe, rede. Paulus beschreibt es in Römer 10, Römer Kapitel 10. Wo er sagt, in Vers, lesen wir ab Vers 15. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht, denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt, sagt Luther-Übersetzung. Der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt kommt hoffentlich aus Gottes Wort. Das heißt, das, was ich hier selber erkannt habe, soll ich auch weitergeben. Und deshalb ist es so gut, sich auch ausbilden zu lassen. Wie sage ich es? Wie rede ich über meinen Glauben? Wie gebe ich Bibelstunden? Und jeder kann Bibelstunden geben. Davon bin ich überzeugt. Jeder kann Bibelstunden geben. Es ist so einfach, Bibelstunden zu geben. Es ist keine große Wissenschaft, sondern jeder kann das. Jeder, der eine Beziehung zu Gott hat, jeder, der Jesus liebt, mit ganz einfachen Mitteln. Über den eigenen Glauben zu reden, das Wort Gottes weiterzugeben. Und trotzdem, wie wir es hier auch gelesen haben, Vers 16, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Es gibt auch Zeiten, wo ich all das umsetze und irgendwie scheint sich nichts zu bewegen. Irgendwie geht nichts voran. Irgendwie scheint das alles zugenagelt zu sein. Und wir dürfen uns davon nicht frustrieren lassen. Unsere Aufgabe ist, das treu zu erfüllen, was Gott gesagt hat. Diesen Auftrag anzunehmen und es zu leben. Und Gottes Aufgabe ist es, zu seiner Zeit etwas daraus zu machen. Und ich habe ja eine Geschichte, eine wahre Begebenheit von Missionaren, die ich euch gerne weitergeben möchte, die mich immer wieder so bewegt, wenn ich sie lese, die das so deutlich auf den Punkt bringt. Was Gott daraus macht, ist seine Sache. Und wann er etwas daraus macht, ist auch seine Sache. Ich möchte euch das gerne vorlesen. Vielleicht kennen die einen oder anderen die Geschichte. Es war mal in einem dieser Missionsbriefe, heißt es, glaube ich, von dem Bruder Haubeil. Im Jahr 1921 ging das Missionsehepaar mit Namen David und Svea Flatt mit ihrem zweijährigen Sohn von Schweden in den damaligen Belgisch-Kongo in Afrika. Sie taten sich mit einem anderen skandinavischen Ehepaar zusammen, den Erikssons, und die vier fragten sich, was Gottes Plan für sie sei. Sie bekamen den Eindruck, dass sie ihre Missionsstation verlassen und die frohe Botschaft in eine unerreichte Gegend bringen sollten. Das war ein gewaltiger Glaubensschritt. In einem Dorf namens Ndolora wurden sie von dem Häuptling abgewiesen. Die beiden Ehepaare entschieden sich, einen halben Kilometer außerhalb des Dorfes ihre eigenen Lehmhütten zu bauen. Sie beteten für einen geistlichen Durchbruch, aber es gab keinen. Der einzige Kontakt mit den Dorfbewohnern war ein kleiner Junge, dem es erlaubt worden war, zweimal pro Woche Hühner und Eier zu verkaufen. Svea Flatt, eine zierliche Frau, beschloss, diesen afrikanischen Jungen mit Jesus bekannt zu machen, da er der Einzige war, mit dem sie reden durfte. Und tatsächlich, der kleine Junge entschied sich nach einiger Zeit, Jesus nachzufolgen. Aber einer nach dem anderen des kleinen Teams erkrankte an Malaria. Nach einiger Zeit konnten die Ericssons das Leid nicht mehr ertragen und gingen zurück zur Missionsstation. David und Svea Flatt blieben bei Ndolora, um alleine weiterzumachen. Aber damit nicht genug. Svea wurde schwanger und brachte ein kleines Mädchen zur Welt. Sie nannten es Aina. Von der schwierigen Geburt und den Malariaanfällen geschwächt, starb die Mutter aber 17 Tage später. Für David Flatt war das zu viel. Er schaufelte ein primitives Grab, beerdigte seine 27-jährige Frau und nahm dann seine Kinder mit zurück auf die Missionsstation. Als er seine neugeborene Tochter, den Ericssons, gab, schrie er: Ich gehe zurück nach Schweden. Ich habe meine Frau verloren und offensichtlich kann ich nicht für dieses Baby sorgen. Gott hat mein Leben ruiniert. Innerhalb von 8 Monaten wurden die Ericssons von einem mysteriösen Leiden befallen und starben nach wenigen Tagen. Das Baby wurde amerikanischen Missionaren übergeben, die seinen Namen in Aggie änderten und es mit in die USA nahmen. Und so wuchs Aggie in South Dakota auf. Als junge Frau studierte sie am North Central Bible College in Minneapolis. Dort traf sie auch ihren späteren Ehemann, Davy Hurst. Jahre vergingen. Aggie bekam zuerst eine Tochter und dann einen Sohn. In dieser Zeit wurde ihr Mann Präsident eines christlichen Colleges. Eines Tages fand Aggie eine christliche Zeitschrift in schwedischer Sprache in ihrem Briefkasten. Als sie das Heft durchblätterte, entdeckte sie ein Foto, das ihre Aufmerksamkeit fesselte. Sie entdeckte darauf ein Grab mit einem weißen Kreuz, auf dem die Worte Svea Flatt zu lesen waren. Aggie fuhr zu einem College-Professor, der ihnen den Artikel übersetzte. Der Artikel berichtet über Missionare, die vor langer Zeit nach Ndolora kamen. Er erzählt von der Geburt eines weißen Babys, vom Tod der jungen Mutter, von dem afrikanischen Jungen, der zu Jesus geführt wurde, und darüber, wie dieser kleine Junge erwachsen wurde und den Dorfhäuptling überredete, eine Schule im Dorf zu bauen, nachdem die Weißen schon lange wieder weg waren. Der Artikel beschreibt, wie er nach und nach alle Schüler zu Jesus führte, wie die Kinder ihre Eltern zu Jesus führten und wie sogar der Dorfhäuptling ein Nachfolger Jesu wurde. Heute gäbe es in diesem Dorf 600 Gläubige. Alles aufgrund des Opfers von David und Suea Flood. Zur silbernen Hochzeit bekam das Ehepaar Hurst vom College eine Reise nach Schweden geschenkt. In Schweden versuchte Eggy ihren leiblichen Vater zu finden. Er war mittlerweile ein alter Mann, hatte nochmal geheiratet, war Vater von 4 weiteren Kindern und gab sich dem Alkohol hin. Es gab eine Regel in seiner Familie: Erwähne niemals Gott, denn er hat mir alles genommen. Nachdem Eggy ihre Stiefgeschwister kennengelernt hatte, betrat sie das verwahrloste Appartement. Überall lagen Schnapsflaschen herum. Sie ging auf den 73-Jährigen zu, der in einem zerknitterten Bett lag. »Papa«, sagte sie zärtlich. Er drehte sich herum und begann zu weinen. »Einer«, sagte er, »ich wollte dich niemals weggeben.« »Ist schon gut«, erwiderte sie und nahm ihn in die Arme. »Gott hat sich um mich gekümmert.« Die Gesichtszüge des Mannes verhärteten sich augenblicklich. »Gott ist an unserem Elend schuld.« Eggy sagte, »Papa, ich muss dir eine wahre Geschichte erzählen. Du bist nicht umsonst nach Afrika gegangen. Mama ist nicht umsonst gestorben. Der kleine Junge, den ihr zu Jesus geführt habt, ist groß geworden und hat das ganze Dorf zu Jesus geführt. Das eine Samenkorn, das ihr gesät habt, hat Frucht getragen. Heute gibt es 600 Afrikaner, die Jesus dienen, weil ihr dem Ruf Gottes in eurem Leben gefolgt seid. Papa, Jesus liebt dich.« Der alte Mann begann zu reden und am Ende des Nachmittags war er zu Gott zurückgekehrt. Eggy und ihr Mann mussten bald nach Amerika zurückkehren und nach einigen Wochen starb David Flood in Frieden. Einige Jahre später nahmen die Hurts an einer großen Evangelisationskonferenz in London teil. Es wurde auch aus Zaire, dem ehemaligen Belgisch-Kongo, berichtet. Der Superintendant der nationalen Kirche, der ungefähr 110.000 getaufte Gläubige repräsentierte, sprach über die Ausbreitung des Evangeliums in seinem Land. Eggy fragte ihn anschließend, ob er jemals von David und Suea Flood gehört habe. »Oui, Madame«, antwortete der Mann, »es war Suea Flood, die mich zu Jesus Christus führte. Ich war der kleine Junge, der deinen Eltern Essen brachte, bevor du geboren wurdest. Bis zum heutigen Tag wird das Grab deiner Mutter und die Erinnerung an sie von uns allen geehrt.« Er nahm sie schluchzend in den Arm. Einige Zeit später unternahmen Eggy Hurst und ihr Mann tatsächlich eine Reise nach Afrika. Sie wurden von den Dorfbewohnern herzlich empfangen. Der bewegendste Moment war der, als der Pastor Eggy zu dem Grab ihrer Mutter begleitete. Später las der Pastor in der Kirche Johannes 12, Vers 24. »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.« Dann las er Psalm 126, Vers 5. »Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.« Bete, lebe, rede. Das ist unser Auftrag. Was Gott daraus macht und wann er etwas daraus macht, ist sein Ding, nicht unseres. Es ist seine Aufgabe, nicht unsere. Unsere Aufgabe ist es, treu den Auftrag auszuführen, den er uns gegeben hat. Und die Ewigkeit wird zeigen, wie viel Menschen durch unser Zeugnis, durch unser Leben, durch unser Beten den Weg zu ihm gefunden haben. Menschen, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, dass das entscheidende Wort oder das entscheidende Gebet sie zu Gott gebracht hat. Bete, lebe, rede. Amen.